Ich habe bei einer Vorbereitung von einer Predigt noch nie so viele Schwierigkeiten gehabt. Die Menge an Informationen, an das, was mir Gott gegeben hat, zusammenzufassen zu einer Predigt. Ich hätte bei diesem Thema am liebsten 10-mal länger gepredigt als das, was ich mir jetzt aufgeschrieben habe. Und es fällt mir wirklich schwer, weil ich so vieles kürzen musste, was mir so dringlich war. Interessant. Ich lese noch mal den Bibelvers durch, den ich heute als Predigtgrundlage genommen habe. Römer Kapitel 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Eine der häufigsten Einwände, warum Menschen sich nicht auf den Glauben an Gott einlassen wollen, ist die Frage, warum lässt Gott denn Leid zu, wenn er doch ein liebender Gott ist? Bei einem solchen Gespräch machte mir mein Gegenüber deutlich, dass ihm die verhungernden Kinder in Afrika dem Glauben an einen gerechten und liebenden Gott im Wege stehen. Ich verstand den Mann. An solchen Fragen habe ich auch stets gearbeitet. Es scheint in mir zu rumoren. Das scheint mir so ein Standardsatz zu sein für die in der Welt stehende Ungerechtigkeit und bitteres Leid gegenüber den Schwächsten, die verhungernden Kinder in Afrika. Ich fragte etwas dumm weiter, obwohl ich wusste, dass es eben nicht nur diese eine Not in der Welt gibt, die diesen Mann stört. Ich fragte ihn, um ihn ein Stück weit aus der Reserve zu locken. Und wenn es keine verhungernden Kinder in Afrika mehr gäbe, würden sie dann an Gott glauben? Ich sah ihn ein fragendes Gesicht. Ich sprach weiter. Es verhungern ja auch Kinder anderswo und Kriege gibt es und Missbrauch. Das sollte es dann ja auch nicht geben. Der Mann pflichtete mir bei. Und Krankheiten und Naturkatastrophen auch nicht mehr. Der Mann nickte. Welches Höchstmaß an Leid würden Sie dann akzeptieren, um an einen Gott der Liebe zu glauben? Fragte ich ihn nun. Wieder überlegte der Mann und seine Antwort hatte ich fast erwartet. Eigentlich kein Leid. Das Gespräch kam zwar dann nicht mehr auf den Punkt, auf den ich hin wollte, aber im Nachhinein dachte ich, ja, nicht mal einen Schnupfen sollten wir bekommen unter einen liebenden Gott. Nun berichtet die Bibel durchaus von der Ursache des Leids, dem Sündenfall aus der Schöpfungsgeschichte, dass es eben die Revolte der Menschen gegen Gott war, die das weltweite Leid verursacht hat, jene Sünde von Adam und Eva und dessen verhängnisvolles Erbe, das wir weiterführen. Das ist jetzt theologisch einwandfrei, nun stehen wir aber in diesem Protestmodus und können nicht nachvollziehen, warum wir schon mit Schuld beladen sind, bevor wir auf die Welt kamen. Auf der einen Seite zeigt uns ja die Welt mit ihrer Ungerechtigkeit, dass da was im Argen liegt, dass der Mensch in seiner Bosheit, die wir überall erkennen können, seinem Sündenerbe nachweislich gerecht wird. Wir lesen und schauen Nachrichten und schütteln die Köpfe darüber, zu was Menschen fähig sind. Man könnte fast mit Nico Semsrott, das ist ein Kabarettist und er macht so einen auf Pessimismus, sagen, der Satz kommt von ihm, Freude ist nur ein Mangel an Information. Doch wir sehen auf der anderen Seite die wunderschöne Natur, die Entstehung von Leben, die Eltern, die ihr Neugeborenes zärtlich streicheln, den Weiten des Kosmos, die von einem genialen Schöpfer zeugen, und die künstlerischen und mildtätigen Werke von genialen oder frommen Menschen. Und dann sehen wir wieder Chaos und Zerstörung, die darauf hinweisen, da muss etwas passiert sein, dass diese Harmonie, die es am Anfang einmal gegeben hat, so wie es die Bibel beschreibt, furchtbar durcheinander geraten ist. Verwunderlich ist die Vorstellung einer völlig leidensbefreiten Welt. So verwunderlich, dass man es für unglaubwürdig hält. Es gibt die Vorstellung, dass es Adam und Eva im Paradies nicht lange ausgehalten hätten, weil sie keine moderne Unterhaltungselektronik besaßen. Ich denke, wir können uns das Paradies nicht wirklich vorstellen. Adam und Eva hatten das noch erlebt. Die können wir jetzt nicht mehr fragen. Bevor ich über Leid spreche, möchte ich gerne einmal das benennen, wie es Gott eigentlich vorgesehen hat. Und wenn man liest, dass er Adam eine Rippe entnahm, um daraus Eva, Adams Frau, zu formen, dann hat er ihn vorher in einen tiefen Schlaf versetzt. Adam sollte von dieser OP nichts mitbekommen. Gott schloss die Stelle wieder mit Fleisch zu. Perfekte Anästhesie, da war kein Nachbluten, kein OP-Schmerz, keine Narbe blieb zurück. So vorsichtig ging Ort Gott mit Adam um. Es ist auch in keinem anderen Vers innerhalb der Erzählung des Paradieses irgendetwas zu lesen, was belastend für Adam und Eva war. Wir erfahren interessanterweise anhand Gottes Urteil über die Sünde von Adam und Eva vom Charakter des Paradieses. Also da war zuerst die Ankündigung, wenn ihr von der verbotenen Frucht esst, dann werdet ihr sterben. Bedeutet also in der Negation, im Paradies gab es ewiges Leben, kein Tod. Dann, als sie beide von der verbotenen Frucht aßen, sprach Gott zu ihnen unter anderem, die Frau Eva wird Kinder unter großen Schmerzen gebären und ihrem Mann untergeordnet sein. Heißt im Paradies, keine Wehen, kein Geburtsdrama, keine Geschlechterungerechtigkeit. Und die Feldarbeit wird mühsam sein, unter großen Anstrengungen wirst du einen bescheidenen Ertrag ernten, Disteln und Dornen werden dir die Arbeit zusätzlich erschweren. Folglich, die Arbeit im Paradies war nicht mühsam, sie war erfüllend und erfolgreich und ging leicht von der Hand. Die Bibel berichtet von einem Mann, der außergewöhnlich fromm war. Hiob war so herausragend unter den Menschen auf der ganzen Welt, dass Gott ihn vor einer himmlischen Versammlung lobte, indem er den Teufel, der dort auch anwesend war, fragte, ob er auch Acht gegeben hatte auf Hiob, denn es ist keiner so aufrecht wie er. Und der Teufel entgegnete, ja, das ist schon richtig, aber du hast ihm ja auch viel Besitz gegeben. Nimm es ihm weg und er wird dir im Angesicht fluchen. Gut, sagte Gott, du kannst seinen Besitz antasten. Und dann geschieht das Verhängnisvolle. Hiob erreicht eine schreckliche Botschaft nach der anderen. Er verliert Söhne, Töchter, Diener, Vieh und Gebäude durch Räuber, durch Unfall und anderen Katastrophen. Während ein Diener zu ihm läuft, um ihn von der Hiobsbotschaft zu erzählen, und er hat es noch nicht mal ausgeredet, kommt schon der nächste, einzig Überlebende eines weiteren Unglücks, um ihm zu erzählen, was Entsetzliches passiert ist. Schlag auf Schlag. Er hat die eine Nachricht noch nicht mal wirklich aufnehmen können, und da kommt schon der nächste Schlag. Das ist wie im falschen Film zu sein. Das kann man eigentlich erstmal nicht für wahr halten. Aber Hiob blieb Gott treu. Und Gott beruft wieder den Teufel zu sich. Und da sieht man, dass Gott es nicht egal ist, was der Teufel so treibt. Denn er sagt zu ihm, wegen dir musste ich Hiob so leiden lassen. Und Satan entgegnete wieder, ja, aber nimm ihm doch deine Gesundheit, seine Gesundheit. Dann wird er dir ganz bestimmt im Angesicht fluchen. Und auch dieses lässt Gott zu, bis zu der Grenze, dass er Hiobs Leben nicht nehmen darf. Und wieder leidet Hiob schrecklich. Sein Körper übersät mit einem ekligen Geschwür, das ihn für seine ganze Umgebung unerträglich macht. Er wird allein gelassen und selbst von seiner Frau bekommt er den Spruch serviert, sag Gott ab und stirb. Nun denkt man ja, wieso darf der Teufel das alles tun? Nun, die Unterhaltung zwischen Gott und dem Teufel findet im Himmel vor Zeugen statt. Sie werden als die Söhne Gottes bezeichnet. Die Bibel sagt, Gott ist wahrhaftig, in ihm ist kein Falsch. Das Problem, was der Teufel nun verursacht, er versucht die Autorität Gottes zu untergraben und verursacht damit dieses schreckliche Leid Hiobs. Wenn Gott nun nicht auf den Teufel reagieren würde, um Hiob zu bewahren, dann würde es so aussehen, als hätte Gott keine Antwort darauf. Dann könnten noch mehrere Himmelswesen an ihm zweifeln und das wäre im Sinne Satans, der quasi die halbe Engelwelt schon verführt hat, gegen Gott zu revoltieren. Gott ist kein Trickser. Er könnte irgendeinen Trick benutzen, aber er ist wahrhaftig und er lässt es so ablaufen, damit jeder weiß, wovon er spricht. Satan kann Gott nicht persönlich angreifen, aber er versucht ihm den schlimmsten Schmerz zu verursachen, indem er seine Schöpfung angreift. Und Gott lässt es zu. Und das ist oft das zweite Problem, was wir mit unserer Vorstellung über Gott haben. Gott ist barmherzig. Barmherzigkeit hört sich so soft an, ist aber eine beinharte Sache. Wir genießen sie in Bezug auf uns, aber dem Verbrecher da, was manche Leute tun, das kann doch Gott nicht zulassen. Aber so ist es. Wo verläuft denn die Grenze der Barmherzigkeit? Ja, da sind wir natürlich noch drunter, denken wir. Wir haben ja so schlimme Sachen nicht getan wie die Mörder. Stellen Sie sich eben jeden schlimmen Mörder vor. Und Gott liebt sogar diesen Menschen und er gibt ihm Zeit, sich zu ändern, obwohl er diese Zeit wahrscheinlich noch nutzt, um weitere Menschen grausam zu töten. Und so lässt er auch dem Teufel die Zeit. Ja, hätte Gott ihm nicht von Anfang an den Gar ausmachen können, bevor er sich an der Schöpfung vergreift und die Engelwelt gegen Gott aufrührt? Sicher, aber dann hätte der Teufel wieder etwas erreicht. Es hätte zu einem bitteren Beigeschmack im Himmel geführt, denn jeder hätte dort ja mitbekommen, was Gott mit einem macht, wenn man sich gegen ihn auflehnt. Das hätte wahrscheinlich zu Angst und Misstrauen und letztlich zu weiterer Auflehnung geführt. Gott ist kein Diktator. Er denkt und handelt nicht wie Menschen. Er möchte, dass sich seine Geschöpfe in Liebe um ihn scharen und ihm freiwillig dienen. Liebe ist freiwillig, sie hält niemanden und so lässt Gott Gutes und Böses ausreifen, damit jeder es sehen kann. Seht, das ist mein Werk und das ist das Werk des Teufels. Die Erkenntnis soll in uns reifen, dass Gottes Wege gut sind, auch wenn uns Leid begegnet, das für uns unbegreiflich scheint. Wir geben Zeugnis im Leid, wie es Hiob tat vor Gott und ehren ihn, indem wir das bestätigen, was er über uns denkt. Er hat gute Gedanken über uns, aber der Teufel klagt auch heute uns ständig vor Gott an. Ja, der Dietmar, die Ingeborg, nimm ihn das doch mal weg. Und sie werden dir vom Angesicht fluchen. Und ihr werdet das Gegenteil beweisen. Ihr verteidigt Gott. Jeder von uns, der an Gott festhält, verteidigt ihn. Gott ist kein Diktator. Er hat viel Geduld. Wir wissen ja, wie bei Diktatoren es ist mit der Regierung. Viele meinen es eigentlich gut und sagen, ich möchte einen Staat haben, in dem die Kriminalität ausgerottet wird und die Menschen sicher und vernünftig leben können. Und dann gibt es nur die guten und bösen Menschen. Aber so funktioniert es nicht. Wo ist die Grenze der Barmherzigkeit, die wir meinen, ziehen zu dürfen? Das Gegenteil von Sicherheit ist in einem solchen Staat der Fall. Weil es keine Toleranz, Geduld und Nachsicht gegenüber kriminell oder auffällig gewordenen Menschen gibt und die Gefahr, dass auch Fehlurteile Menschen in schreckliche Inhaftierung oder gar in die Todeszelle bringt. In einem solchen Staat hat man dann Angst vor der Regierung und Angst bringt Verzweiflung oder Aufruhr mit sich. Es fehlt die Hoffnung und damit die Bemühungen, dass sich Menschen zum Besseren auch noch ändern können. Zurück zu Hiob. Er wird auch diese zweite schreckliche Prüfung bestehen. Aber er kommt nun an seine Grenzen, die kennen wir auch gut. Er verflucht den Tag seiner Geburt und seine Reden zu Gott gehen in Fragen über, wie: Warum hast du mich schon im Mutterleib sterben lassen? Warum hast du mich nicht schon im Mutterleib sterben lassen? Freunde besuchen ihn eines Tages. Sie sehen sein Elend und sind entsetzt. Damals zerriss man in höchster Trauer oder Aufgebrachtheit seine Kleider und bedeckte sich mit Asche. Das haben seine Freunde getan. Und sie blieben stillschweigend eine Woche bei ihm. Das muss man sich vorstellen, da kauert ein Häufchen Elend, von dem man meint, dass es sterben wird, und es klagt und jammert vor Schmerzen Tag und Nacht. Wenn man Angehörige pflegt, ist das eine enorme Belastung. Oftmals führt es für die Pflegenden zur totalen Erschöpfung. Der Sterbeprozess kann sich lange hinziehen und man spricht und betet mit ihnen, man fleht vor Jesus, aber es zieht sich hin. Die Schmerzen, die Angst, der hinfällige Körper, vieles, was der Betroffene nicht mehr machen kann. Man muss ihm helfen, wie ein Neugeborenes. Waschen, eincremen, Medikamente verabreichen, Toilettenstuhl oder Pfanne ausleeren. Und die Freunde denken nur noch nach ihrer Vorstellung: Er hat sich versündigt. Ein anderer Grund kann das nicht sein. Und sie geben ihren Gedanken Raum. Und es entsteht eine lange, hitzige Diskussion mit Hiob über seine mögliche Schuld gegenüber Gott. Aber Hiob verteidigt sich und erweist sich auch im Recht. Am Ende dieser Geschichte tut Gott etwas sehr Ungewöhnliches. Er fordert Hiob auf, mit ihm zu rechten. Also er soll ihm sagen, was er denn hätte besser machen können. Gott, der sich vor niemanden rechtfertigen muss, spricht nun Hiob darauf an. Vorher aber sagte Gott ihm folgende Worte: Warst du da, als ich die Welt erschuf? Und er sprach von mächtigen Tieren, die er erschaffen hatte, die kein Mensch zähmen konnte. Es handelt sich um ausgestorbene Tiere. Vielleicht war eins davon ein riesiges Krokodil. Das gab es wirklich. Man hat Knochen davon ausgegraben, gegenüber dem heutige Krokodile winzig wirkten. Beim Anblick eines solchen Tieres wäre wohl jedem das Herz in die Hose gerutscht. Und er fragt ihn, ob er sie fangen könnte oder zähmen. Und Hiob möchte schon gar nichts mehr sagen. Er möchte sich am liebsten nur noch verkriechen. Und Gott lässt aber nicht locker und sagt, komm, gürte deine Lenden wie ein Mann und bring deine Sache vor mir. Und Hiob merkt, dass er Gott nichts sagen kann. Er will dem, der alles erschaffen hat, sagen, was zu sein hat und was nicht. Und er erkennt, dass er das nicht tun sollte. Und an dieser Stelle bereut er vor Gott. Und Gott wendete sein Schicksal und ließ ihn wieder gesunden. Außerdem bekam er das Doppelte an Besitz wieder zurück. Familie und Kinder, Angestellte und Vieh. Für seine Freunde brachte er auf Gottes Weisung hin eine Opfergabe dar, damit Gott sie nicht strafe, weil sie nicht recht von ihm gesprochen hatten. Die tiefe Gotteserfahrung im Leid ließ Hiob erkennen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist ein Satz, der nach meiner Erkenntnis nach sonst nirgendwo im Alten Testament zu finden ist. Was mich auch an Hiob fasziniert, und es zeigt seine innere Größe, ist die pflegende Haltung nach seiner schweren Prüfung. Er ist nicht verbittert geworden aufgrund seines Leidens, sondern er hat alle seine Bekannten und Freunde eingeladen, um mit ihnen zu feiern. Da kamen sie wieder alle, wo die Tafel schön gedeckt war und es nach gutem Essen roch, wo das Ambiente fein hergerichtet war. Und sie trösteten ihn wegen seines Unglücks und brachten ihm Geschenke. Ich denke dann immer so heimlich, diese Heuchler. Wo waren sie denn, als es ihm dreckig ging, als das Haus mit Jammern und Klagen erfüllt war und es stank? Wo waren sie? Aber Hiob nimmt sie auf. Und dieses Verhalten weist auch auf Jesus hin. In seinen schwersten Stunden bei seiner Verhaftung ließen ihn seine Jünger im Stich. Noch in der Nacht im Garten Gethsemane, kurz vor seiner Verhaftung, sprach er zu seinen Jüngern, betet, dass ihr nicht in Anfechtung fällt. Aber sie waren zu müde. Jesus betete allein, auch er wollte nicht in dieses schreckliche Leid hineingehen und sprach zu seinem Vater, wenn es dir möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Gott ließ den Kelch nicht an ihm vorübergehen, aber er erhörte sein Gebet auf die Weise, indem er ihn durch einen Engel stärkte. Als man ihn abführte zum Verhör, da stoben die Jünger auseinander. Sie waren überfordert mit dem, was nun geschah. Petrus leugnete sogar vor mehreren Leuten, dass er ihn kannte. Doch Jesus blieb standhaft und nahm die Strafe auf sich für das, was wir Menschen verschuldet haben. Er tat das, was auch Hiob nicht zu leisten vermochte. Er war wie ein Schaf, das sich führen ließ, das vor seinem Scherer verstummte. Noch mehr, er betete für seine Peiniger, für alle Menschen. Er ging weiter bis in den Tod. Er litt schreckliche Schmach und Schande und unermessliche Qualen am Kreuz. Wie Hiob auch die trostlosen Kommentare von seinen Freunden noch ertragen musste, so musste auch Jesus sich von den Priestern noch verhöhnen lassen. Wenn er Gottes Sohn ist, dann soll er doch vom Kreuz absteigen. Aber Jesus trat nun in den Riss zwischen Menschen und Gott. Er erlitt die Verdammung, jenen Schrecken der Seele, der schlimmer ist als die Flammen der Hölle. Er schrie, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Er schrie es, damit mir Menschen es nie schreien sollten. Für uns. Dann wandte sich Gott Jesus wieder zu. Es ist vollbracht, sagte Jesus. Meinen Geist befehlige ich in deine Hände. Und er starb und ist am dritten Tage wieder auferstanden. Und Jesus tat es wie Hiob. Er sammelte seine Jünger wieder um sich. Die, die ihn verlassen hatten, Jesus nahm sie auf. Meine Frage an euch, darf Gott bei euch Gott sein? Darf Gott in unserer Gemeinde Gott sein oder erklären wir auch ihm, wie es zu laufen hat? Einem Freund, der nach einem Unfall den Rollstuhl braucht, gehe ich ein Stück zur Hand. Eines Tages, als ich zu ihm kam, lag er noch im Bett und versuchte aufzustehen. Er ist ziemlich krank und seine Situation sind offene Stellen an Füßen, Diabetes und großes Übergewicht. Oft hat er starke Schmerzen und er schafft es kaum, sich aufzurichten. Ich half ihm dabei und als er auf dem Bett saß, dachte ich zuerst, er wird mir berichten, wie schlecht es ihm wieder geht. Er sah nicht gut aus, aber er sagte nur, ich bin so froh, dass Gott mich lieb hat. Es hat mich sehr berührt. Manchmal denke ich, als Christen geben wir das größte Zeugnis im Leid. Das Leid wollen wir natürlich nicht. Es gibt so schreckliches Leid, dass man es emotional nicht verarbeiten kann. Ich empfinde diese unverarbeiteten schrecklichen Dinge in meinem Leben wie in meinem Kopf, wie eine offene Wunde, die sich nicht schließen kann, die dauernd eitert. Sie macht einen krank. Eine Bekannte von mir, sie betreibt mit ihrer Familie ein Missionswerk, sagte einmal so einen schönen Satz: Ich habe aufgehört, Gott zu verstehen. Wie befreiend es doch ist, Gott nichts vorschreiben zu müssen und ihn machen zu lassen, weil er den Überblick hat, nicht wir. Nur zu vertrauen, mehr nicht. Ich lese und höre gerne von Zeugnissen, Menschen, deren Leben verändert wurde durch Gott, die eine neue Ausrichtung bekamen. Oft sind es schlimme Leidenszeugnisse. Ich erinnere mich, Ingeborg, du hast es auch gesehen, in Friedberg bei dem Freundesfest von Einsatz Leben hatten wir einen Redner, den Herrn Wilhelm Bunz, der von seinem Leben sprach. Das ist ein Mann, das finde ich sehr interessant. Der hat eigentlich eine, wenn man ihn sieht, so eine warme, freundliche Ausstrahlung. Man sieht schon in dieses Gesicht, das schon ja, viele Narben oder viele, sag ich mal, viele Falten hat und die ganzen Tätowierungen. Heute ist das ja normal, aber man denkt halt immer, das ist so was, was man früher kannte. Das sind Leute aus dem Knast oder bestenfalls dann Seeleute. Und der hat so eine Ausstrahlung und man glaubt nicht, dass dies eigentlich ein Schwerverbrecher war, vor dem man nur Angst haben konnte, der unter anderem für den Tod von Menschen und unzähligen Diebstählen verantwortlich war. Dieser Mann wurde als Baby von seiner Mutter in einen Feldgraben geworfen. Sein Leben war bestimmt von Ablehnung, von Gewalt und Gefängnis. Diesen Menschen hat man aufgegeben, aber Gott nicht. Im Gefängnis beim Rauchen einer Bibel, also von dessen Seiten, die er herausriss und als Zigarettenpapier benutzte, veränderte ihn Gott. Gottes Liebe traf ihn. Ich frage mich, wie viele Erzählungen mag es so geben von Menschen, deren Leben durch Leid neu ausgerichtet wurde. Der Mann, der nach einem Suizidversuch nicht mehr laufen konnte, er sagte, ich musste erst im Rollstuhl landen, um zu merken, wie wertvoll mein Leben ist. Der chinesische Gefängniswärter, der einen Christen schlägt, der wegen seines Glaubens inhaftiert wurde. Dieser Gefangene kauert am Boden vor ihm und betet für ihn. Der Wärter wird umso wütender und schlägt noch fester auf ihn ein. Aber der Gefangene betet umso intensiver wieder für ihn. Je mehr er schlug, desto eindringlicher wurde das Gebet des Christen. Das ließ den Wärter innerlich nicht mehr los. Und er war von dieser Liebe so angetan, dass er sich auch für ein Leben mit Christus entschied. Das eigene Leid oder das Leid anderer kann Menschen aus der Reserve holen. Sie aus schlechten Verhaltensmustern und Denkmechanismen aufbrechen lassen. Herzen bewegen. Ja, Leid führt bei vielen ebenso auch zur Resignation und zu Hass gegen Gott. Das ist Gott aber immer noch lieber als Gleichgültigkeit. Hass ist immer noch eine verzweifelte Suche nach Liebe. Und es gibt nicht für jedes Leid gleich oder überhaupt die passende Erklärung. Was Hiobs Freunde vielleicht gedacht hätten. Ich denke, auch Hiob wurde von der Unterredung Gottes mit Satan nicht informiert. Es steht nichts davon drin in dem Buch. Der Glaube ist es, der überwindet, nicht unser Wissen, nicht unsere Emotion. Warst du dabei, als Wilhelm Bunz in den Graben geschmissen wurde, ins Heim kam, vor dem Richter stand? Konntest du mitfühlen, was es mit seiner kindlichen Seele gemacht hat? Wo warst du? Willst du ihn verurteilen? Du weißt, wo die Grenze du ziehen kannst, was Barmherzigkeit betrifft? Du bist nur ein Mensch und willst richten wie ein Gott? Nein, auch wenn die dunklen Gewitterwolken von Wut, Trauer und Ekel über uns kommen, dürfen wir wissen, die Sonne ist noch da. Sie ist nicht weggegangen. Lass nicht zu, dass Verurteilung gegen andere dein Leben bestimmt. Sei auch milde gegenüber Menschen, deren Leid du nicht verstehst. Viele Menschen leiden über Phobien, Komplexen und anderen Dingen, die sind nicht so allgemein verträglich, sag ich mal. Es gibt ja auch da so etwas, so ein allgemeines Leiden, das äußert man, da wird man von vielen Menschen bedauert, die haben Verständnis dafür. Aber was mich besonders schmerzt, ist, dass viele Menschen alleine sind mit ihrem Leid, weil sie es anderen nicht sagen wollen oder können, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben durch mangelnde Empathie. Ich sah in der Bibel-TV einen Bericht über die Christenheit in China. Da war eine chinesische Christin, die vor der Kamera stand und zu ihren ausländischen Geschwistern sagte: Bitte betet nicht, dass die Verfolgung bei uns aufhört, sondern dass sie bleibt, damit noch mehr Menschen Christen werden. Ich habe damit ein Problem. Leute, ich habe damit ein Problem, das anzunehmen. Wenn man doch weiß, wie brutal die Gefängnisse in China sind. Und sie erzählte, dass sie mit ihren Geschwistern von der Polizei abgeholt wird in die Wache. Und die singen fröhlich Gotteslieder. Toll, toll. Was soll ich dazu sagen? Menschen sind bereit, für andere zu leiden, weil sie Gottes selbstlose Liebe in Jesus Christus erfahren haben. Hier leiden Christen, damit ihre Mitmenschen zu Christen werden. Und Nicht-Christen leiden auch, damit sie zu Christen werden sollen. Sie sollen Trost und Hilfe bei Gott suchen und nicht bei den vergänglichen Dingen dieser Welt. Corrie ten Boom ist eine Holocaust-Überlebende aus Holland. Sie hat mit ihrer Familie während dem Zweiten Weltkrieg Juden versteckt. Ihr Vater und ihre Schwester haben das Konzentrationslager nicht überlebt. Sie hat ihren Glauben an Jesus Christus nie verleugnet und machte nach dieser schlimmen Zeit vielen Menschen Mut, sich Jesus Christus anzuvertrauen. Auf Vorträgen zeigt sie oft die Rückseite einer Stickerei. Benedikt, kannst du es gerade mal zeigen? Die Rückseite? Ist die Überraschung weg? Gut, macht nichts. Also das ist die Rückseite, das ist eine Stickerei. Jetzt haben Sie die Vorderseite schon gesehen, Sie wissen, worauf ich hinaus will. Das ist natürlich etwas, das sieht jetzt gar nicht gut aus. Ja? Man erkennt vielleicht so den Umriss von einer Krone, aber das ist durchzogen mit lauter, verschlungen mit lauter Fäden. Und so sieht zumindest manche auch sein Leben. Das sind nicht erhörte Gebete, Versagen, Trennungen, Krankheiten, unverarbeitete Geschehnisse, Probleme, falsch eingeschlagene Wege, Enttäuschungen, ein Chaos. Aber Gott sieht die Vorderseite. Jetzt kannst du die schöne Vorderseite mal zeigen. Gut. Okay. Schön, ja. Und man sieht nun eine schöne Stickerei. Wir sind Königskinder. Gott sieht uns jetzt schon so, durch Jesus. Er sieht auf Jesus und weiß, sein Sohn hat für diesen Menschen gebürgt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Und hier meine eindringliche Bitte, nehmen Sie Jesus in Ihr Leben auf, wenn Sie es noch nicht getan haben, damit Sie Anteil an der Ewigkeit des Himmels haben dürfen, an dem Ort, wo kein Leid und Geschrei und kein Tod mehr sein wird, sondern endlose Freude und unbeschreibliche Herrlichkeit. Jesus wird dort alle Ihre Tränen abwischen. Das ist für mich einer der schönsten Verse in der Bibel. Nicht mal die Beschreibung über die Schönheit des Himmels, welche mich schon euphorisch macht, sondern dass die ganzen Belastungen von uns abfallen werden, die uns so lange und so schlimm schon bedrückt haben. Zum Schluss. Der Glaube ist keine Vertröstung auf später, was gerne behauptet wird. Gott will sie stärken und trösten und begleiten ein Leben lang. Ich habe die Erfahrung gemacht, wie so viele, die Christus in ihr Leben aufnahmen. Wir brauchen die Erfahrung der Gebetserhörung. Gott gibt sie seinen Kindern. Manchmal tut er das auch nicht. Corrie ten Boom sagt dazu, gewährt Gott uns immer, worum wir bitten im Gebet? Nicht immer. Manchmal sagt er, nein, das ist, weil Gott weiß, was wir nicht wissen. Es ist gut, dass Gott die Grenzen festlegt. Er hat allem Grenzen gesetzt, schon von Anfang an. Ein Gott, der sich von Menschen sagen lässt, wie barmherzig oder streng er zu sein hat, wäre kein Gott. Würde er uns Menschen mit unserem begrenzten Urteilsvermögen seine Macht geben zu richten? Ich fürchte sehr, wir wären alle nicht mehr da. Paulus, ein von Gott beauftragter Gemeindegründer, schreibt an die Korinther im Kapitel 10, Vers 13, die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu. Er wird auch in Zukunft sie in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Also ich finde, dieser Vers ist Kraftnahrung für die Seele. Wir brauchen diese Zusage Gottes. Wir wissen oft nicht, wenn wir in einer belastenden Situation stehen, Wie geht es noch weiter und wann endet es? Aber wir dürfen wissen, du brauchst mit diesem Gott nicht zu verzweifeln, er wird eine Lösung für dich haben. Meine Empfehlung: Lesen und hören Sie neben diesen Bibelversen auch Zeugnisse von Menschen, die durch Jesus verändert worden sind. Berichte von Missionaren. Ihre Erzählungen sind wie eine weitergeführte Bibel. Es gibt der Seele Kraft, weil sie dadurch erkennt, dass Gott nicht nur historisch am Wirken war, sondern dass Gott ständig Wunder tut und in dieser Welt viel bewirkt. Amen.